Schönen Nachmittag. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge der Philosophischen Brocken, diesmal live aus dem Studio von Radio Orange. Wir sind zu zweit hier. Mein Name ist Herbert Rachowitz und meine Gesprächspartnerin ist Agnieszka Czierspitzka, die ich das erste Mal gehört habe, muss ich sagen, vor 14 Tagen wird das gewesen sein. Da gab es einen sogenannten Dies Facultatis der Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft. Und wie es der Name der Fakultät sagt, hat sie sich damit beschäftigt, was Bildung ist. Also ein zentrales Thema, dass der Bildungsbegriff natürlich ausgesprochen besetzt ist. Und gleich hinter dem Papst der Kirche und der Fußballmannschaft kommt, dürfte ja bekannt sein. Und entsprechend wichtig war es für eine ganze Reihe von prominenten Angehörigen der Fakultät, darüber zu sprechen, dass Bildung etwas ist, was der Gesundheit nützt, was der Menschheit nützt, was unglaublich wichtig und bedroht ist, so wie gefährdete Tierarten und so ähnlich. Und dann gab es aber auch noch die Idee, die eine sehr gute war, jüngere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu bitten, eine Stellung zu nehmen, wie sie das sehen, das Problem der Bildung. Und Agnieszka Czierspitzka hat das Podium erklommen und hat gesagt, wir haben jetzt hier eine Enttäuschung zu erwarten, weil sie wird nicht über Bildung sprechen. Das fand ich eigentlich ziemlich keck. Was hast du dir gedacht dabei?
Also, es ging nicht so sehr um die Enttäuschung, sondern um die Zurückweisung einer Frage, die lautete, Bildung vor Wades. Ich habe das als eine unzumutbare Frage empfunden, in dem Kontext, in dem gerade das österreichische Bildungswesen umgemodelt wird, in dem Kontext, in dem gerade die Universität von zahlreichen Reformen begleitet, die wenig Wahl den dort Arbeitenden, den dort Studierenden geben und dann sozusagen den Nachwuchs im Rahmen so eines Tages, so eine Leistungsshow auf die Bühne zu schicken, um diese riesige Frage zu beantworten, wo es denn hingehe mit der Bildung. Und nach langen Überlegen, wie denn eine Frage, die so nicht zu beantworten ist, wie man sich dazu verhalten kann in Zeiten dieser riesigen Reformen, die so viel Positives versprechen und trotzdem so viel Unzumutbares mit sich bringen. Und daher dieser Kontext zur Unzumutbarkeit. Und es ist nicht so, dass die Frage habe ich durchaus beantwortet. Ja. Die Frage, die es hierzu, also sozusagen die Frage darauf ist einfach, Bildung ist immer das Resultat von gesellschaftlichen Positionierungen, Aushandlungsprozessen und Machtverhältnissen. Und sie wird je nach Kräfteverhältnissen definiert.
Was mir besonders in Aufmerksamkeit bedeutet hat, war, dass statt, was Philosophen in dem Zusammenhang eben gerne machen, dass über das Wesen des Menschen und über die Suche nach der Wahrheit und das prozessuale Bemühen um eine abgerundete Existenz zu finden, hast du einen anderen Aspekt der Bildung deutlich gemacht und der hat etwas zu tun und genau mit den gegenwärtigen politischen Vorgaben auch. Du hast Bildung in den Zusammenhang mit Vereinbarungen gebracht. Das hängt damit zusammen, dass du ein Buch geschrieben hast, ist die Dissertation, nehme ich an. Mhm. Dieses Buch heißt Vereinbaren statt Anordnen, neoliberale Gouvernementalität macht Schule. Ist beim Löcker Verlag erschienen, 2006. Kannst du ein bisschen was erzählen davon, wie hier die Bildungspolitik in den Bildungsbegriff hineinspielt?
Also das Buch ist vor dem Hintergrund entstanden, dass es an den österreichischen Schulen plötzlich seine neue Erziehungskultur ausgerufen wurde eben vereinbaren statt anordnen. Und das Interessante daran, dass diese emphatische Berufung auf eine neue Erziehungskultur mit der Vereinbarungskultur gleichging, die danach sich zog, dass plötzlich die in die Autonomie geschickten, sage ich bewusst, Schulen neue Steuerungsinstrumente zur Verfügung gestellt bekamen, die den so wohlklingenden Namen eben Vereinbarungskultur trugen und die die Idee mit sich brachte, dass man alle, die irgendwie an den Schulen beteiligt sind, zu Schulpartnern macht. Sei es Lehrer, Lehrerinnen, sei es Schüler, Schülerinnen, sei es die Eltern. Und hier wurde sozusagen proklamiert eine Gleichheit, eine Partnerschaftlichkeit, die ermöglichen sollte, dass, ich sage es frei heraus, dass knappe Ressourcen besser verwaltet werden konnten, zum Teil Disziplinarprobleme, die immer wieder neu ausgerufen werden, in den Griff zu bekommen waren und vor allem der Wertewandel, also die Sorge um die Werte der Jugend, sollten in dieser mit und in dieser Vereinbarungskultur aufgehen. Das heißt, nur um das zu Ende zu bringen, also das Spannende daran war, dass da plötzlich in einem Bereich, in dem sonst Gleichheit eine sehr heikle Angelegenheit ist, also oder Partnerschaft, also Lehrerinnen, Eltern versus Kinder, alle auf sozusagen gleiche Stufe zu stellen, bringt gewisse Probleme mit sich. Das wollte ich behandeln und plötzlich wurde ich gewahr, dass das nicht nur im Schulbereich so war. Plötzlich tauchten Betriebsvereinbarungen auf und nicht zuletzt die jetzt mittlerweile sehr viel berühmten Ziel- und Leistungsvereinbarungen. Also von 2001 bis 2007 hat sich einiges an vereinbarungskulturellen, Forschungsfeldern eröffnet, denen ich im Rahmen dieses Buches nachgegangen bin.
Das ist richtig aktuell geworden, ja. Im Laufe der Zeit. Ich bin schon sehr lang weg von den Schulerfahrungen und habe deswegen eine ganz einfach neugierige Verständigungsfrage. Wie ist denn es mit den Schulpartnern im Zusammenhang, wenn die Schularbeiten zu schwer sind oder wenn im Skikurs sich jemand kaputt trinkt oder wenn Eltern der Auffassung sind, in der Klasse gibt es Schülerinnen und Schüler, die dort nicht hingehören. Wie schaut denn das im Real Life aus im Moment? Greift da etwas von der Vereinbarungskultur oder sind das Probleme nach wie vor, über die so ein Konzept nur drüber gelegt wird?
Ich denke mal, die Vereinbarungskultur an sich hängt davon von der jeweiligen Schule ab, wie es gehandhabt wird. Ich habe mir vor allem angesehen, welche Möglichkeiten das Steuerungsmodell Vereinbarungskultur bietet im Erziehungswesen. Ich habe das natürlich aus einem theoretischen Blickwinkel beleuchtet, Fälle untersucht, wo es wirklich ganz unterschiedlich von den Schulen her gemacht worden ist, was unterm Strich aber geblieben ist. Also wie du schon angedeutet hast, das Buch bezieht sich auf neoliberale Gouvernementalität. Was unterm Strich übergeblieben ist für mich, dass diese Probleme, die du zum Teil auch angesprochen hast, den Betroffenen überlassen werden. Also Selbst die hochgelobte Vereinbarungskultur und ihre Ausrufung an den Schulen, also die Schulen sind autonom, können das lösen im Rahmen ihrer partnerschaftlichen Runden, hat sich letztlich als etwas fehlgeleitet erwiesen, weil nämlich nach den ersten Skandalen im Jahr 2001, als diese Möglichkeit der Vereinbarungen, schuleigenen Vereinbarungen an den Schulen möglich geworden ist, die ersten Fälle von Missbrauch nennen, wo sehr schnell klar worden ist, dass es nicht nur darum ging, gleiche Schulpartner an einen Tisch zu bringen, sondern dass die Vereinbarungskultur als eine einzige Disziplinierungsmaschinerie verwendet worden ist. Im konkreten Fall war es so, dass plötzlich nur Schülerinnen Vereinbarungen eingehen mussten. Da war keine Rede von Eltern verpflichten sich auch zu bestimmten Pflichten oder Lehrerinnen, sondern dass ganz klar war, nur die Schüler, Schülerinnen werden hier festgenagelt an einer Vereinbarung und wenn sie sich nicht daran halten, gibt es Sanktionen. Und diese Sanktionen waren das Problem. Nämlich das Problem, dass zum Teil waren das Geldsanktionen. Das heißt, hier wurde vereinbart, wenn Schüler, Schülerinnen am Hof erwischt werden, wie sie rauchen, müssen sie 50 Schilling damals noch, das war gerade Beginn, zahlen. Und da war ganz klar, da musste man rechtlich einschreiten. Was rausgekommen ist letztlich am Ende dieser Vereinbarungskultur und der ersten Testversuche, dass das Vereinbaren selbst nur im Rahmen der sogenannten Hausordnung an den Schulen möglich ist. Das heißt, es wurde back to the roots wieder das möglich, was schon immer möglich war, und inwiefern die Schüler, Lehrerinnen und Eltern sich gegenseitig verpflichten, total abhängt von den Schulen.
Wenn ich das jetzt und richtig verstanden habe, wären in diesen Beispielen Vereinbarungen nur ein anderes Wort für Vorschriften.
In dem Fall ja.
Also es geht nicht darum, dass das ein Give and Take ist, sondern dass es eigentlich die Mühe nicht lohnt, diesen Begriff zu verwenden, weil intern in einer Klasse vereinbaren, das kann man nicht wirklich vorschreiben. Es ist ein bisschen so, wie wenn der Generaldirektor von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen redet, die er dann rauswirft, wenn er sie nicht mehr braucht.
Genau, exakt.
Das ist jetzt eine Kritik an dem Sprachgebrauch eigentlich, also dass das einfach nur eine Verschönerung von bestehenden Verhältnissen ist.
Ja, jetzt ist aber nicht ganz, weil ausgehend davon, ich habe es versucht mir anzusehen, also sozusagen aufzuzeigen, dass es natürlich auch nicht möglich ist. Also dass es in der Sache liegt, dass diese Vereinbarungskultur scheitern muss. Weil wir haben ein bestimmtes, hört man nicht gerne, aber es ist ein bestimmtes hierarchisches Verhältnis. Es ist eine bestimmte Verantwortung gegenüber den zu Erziehenden, vor der wir uns nicht drücken können. Und ich habe einige Interviews geführt, auch mit Müttern von jüngeren Kindern, wo das auch so der Versuch, auch so im Privatleben, im Alltag, möglichst früh schon mit dieser Vereinbarungsidee zu beginnen, die ganz schnell, also fast alle zu dem Schluss gekommen sind, dass sie eigentlich, wenn sie ihre Erziehungsvorhaben wahrnehmen wollen, ihre eigenen Kinder vor den Vereinbarungen, die sie mit ihnen ausgehandelt haben, schützen müssen. Also so im Sinne von, komm, räumen wir jetzt auf das Zimmer, weil sonst haben wir vereinbart, gibt es so und so lange Hausarrest oder was auch immer die so ausgemacht haben.
Also eine Beschönigung wäre es eigentlich. Es wäre Vereinbarung, würde ablenken, wäre sozusagen ein Ausfiltern eines Moments, das in Erziehungsprozessen nicht entbehrlich ist. Du hast jetzt gesagt, das klingt nicht gut hierarchisch, nicht? Und wir sind an der Stelle natürlich alle, nicht zuletzt von der Schule her, darauf eingestellt und dazu erzogen, auf Symmetrie zu achten, auf Selbstbestimmung und so zu achten. Das hat lange Zeit, Jahrhunderte würde man sagen, stattgefunden vor dem Hintergrund eines Regimes, eines Schulregimes, das im Ministerium anfängt und dann mit Erlässen und dann mit Schulinspektoren und mit dem Direktor und dem Klassenbuch und so weiter funktioniert. Mir selbst ist in Erinnerung, auf der einen Seite, dass das ein Fact of Life war, damit musste man leben, und dann gab es aber die durchaus angenehme und natürlich auch schmerzhafte Erfahrung, dass man da rebellieren kann. Also dann kommt man eben ins Klassenbuch oder dann werden eben bestimmte Strafen ausgesprochen. Das macht einen ja auch zum Märtyrer in einer gewissen Weise und hilft zur Persönlichkeitsbildung. Das soll man vielleicht nicht so allgemein sagen, weil da kann man ziemlich schlimme Konsequenzen.
Das hat diese Aspekte, keine Frage.
Das hat diese Aspekte. Ja. Und dieser Wertewandel, den du angesprochen hast, denke ich, wird in die Richtung gehen, dass das nicht mehr so leicht machbar ist. Man kann, gerade wenn man von Neoliberalismus predigt, wenn man sagt, es muss der Markt sein, es müssen vernetzte Beziehungen sein, es ist nicht mehr steuerbar von einem Überzeugungssystem her, genau wenn man alles das sagt, dann kann man sich nicht gleichzeitig auf den Erlass berufen und muss sich was einfallen lassen, um das anders zu organisieren, ohne aber wegzukriegen, dieses Moment der Direktive. Das direktive Moment, dass Autorität mit eine Rolle spielt dabei, das kann nicht verschwinden so einfach.
Ich glaube, dass die Vereinbarungskultur so ein Versuch ist, die Direktive sozusagen obsolet zu machen, nämlich in diese Richtung. Du hast Markt angesprochen, Und Direktive, also wenn wir uns auf das Konzept der Gouvernementalität beziehen, dann wäre das Ziel, nicht mehr einzugreifen.
Wir haben jetzt Gouvernementalität, das genau. Ist ein Wort, das üben wir auszusprechen, während wir die Musik hören. Ja, Stichwort Gouvernementalität. Ich lese ein Zitat von Michel Foucault vor, das zu Beginn deines Buches gebracht wird, das sich ganz ausführlich auch mit Foucault beschäftigt. Ich möchte jetzt damit beginnen, ein wenig die Dimension dessen durchzugehen, was ich mit diesem hässlichen Wort Gouvernementalität benannt hatte. Das G-Wort oder wie man das so sagen kann. Warum muss man da ein extra Wort erfinden für die Sache? Ist das so neuartig, dass das nicht anders genannt werden kann?
Foucault hat diesen Begriff im Rahmen seiner Vorlesungen geprägt, weil er auf der Suche war, ein bestimmtes Regime zu bezeichnen, das in die Krise geraten ist und er nicht mehr auskam, mit von Macht zu sprechen, er auch sich abgrenzen wollte von das, was wir herkömmlich unter liberal oder neoliberale oder Neoliberalismus benennen, so würde ich es jetzt schnell und verkürzt darstellen, und hat das Wort Gouvernementalität geprägt, natürlich im Sinne von Regime, im Sinne von Regierungsweisen, die Art und Weise, wie regiert wird. Ein Wort insofern, das sich abzugrenzen sucht, von der Regierung im Sinne von politikwissenschaftlichen Gebrauch des Wortes. Und Gouvernementalität bezieht sich auf Regierung der Menschen, aber eben nicht in diesem politischen Sinne, also oder parteipolitischen Regimelehre und so weiter und so fort, sondern im Sinne von all diese Mechanismen, Praktiken, die in Institutionen, die im Alltag dazu dienen, Menschen zu führen. Auch im Deutschen sehr schwierig natürlich, mit solchen Begriffen Hand zu haben. Da hat er es leichter im Französischen. Also es geht um Führung von Menschen, Führung der Führung, wenn Sie so wollen.
Ich habe ja nicht das Letzte gelesen, ich muss da sicher noch ein bisschen nachlesen. Der Punkt, der mir in dem Zusammenhang kommt, ist Mikrophysik der Macht. Mhm. Das ist, glaube ich, ein bisschen früher noch gewesen. Und Foucaults Anliegen in diesem Fall scheint es, wie in vielen anderen auch, ist, Strukturen zu finden, herauszuarbeiten, die man beschreiben kann, ohne hineinzufallen in bestimmte rechts, links, oben, unten, Hierarchie, Lager. Und da könnte man natürlich jetzt anknüpfen an das, was wir vorher gesagt haben. Im Erziehungsprozess hatten wir so einen Moment von Unidirektionalität, sagen wir, nicht? Festgestellt, dass es bestimmte Rollen sind so verteilt, dass sie asymmetrisch sind. Das wäre jetzt vielleicht mehr ein struktureller Hinblick darauf. Wenn man dem Volksmund aufs Maul schaut, würde dann da etwas herauskommen wie, naja, der Lehrer weiß es besser oder der Lehrer muss letztlich was zu sagen haben, der hat letztlich die Verantwortung und so. Das ist das, was sozusagen als Klischeebildung im hierarchischen Zusammenhang rauskommt, wo die Leute Klischees produzieren, auch um sich selbst zu schützen, um eine gewisse Sicherheit zu haben. Und die Idee des strukturellen Betrachtens ist jetzt eine Beschreibungsweise zu finden, in der das nicht geleugnet wird, aber in der mehr deskriptiv, in der mehr die, sagen wir mal, die Rollenbildung und die Abhängigkeit der bestimmten Leuten, wie sie halt aussieht, beschrieben wird, als dass solche Schlagworte verwendet werden.
Ja, ich denke mir, mit der gouvernementalitätstheoretischen Perspektive bekomme ich auch gewisse Entwicklungen in den Blick, die ich zumindest vorher nicht so sehen oder benennen konnte. Wie erklärt man sich Vereinbarungskultur an den Schulen, wie ich sie gerade erklärt habe, oder Leistungsvereinbarungen, die keine Verantwortlichen mehr kennen? Über den gouvernementalen Zugang. Also mit diesem Ansatz fand ich es recht hilfreich, weil die Positionen der einzelnen Akteure, Akteurinnen zueinander verständlicher werden. Also um ein Beispiel zu bringen, Foucault hat ja bereits bei Überwachung, Strafen, zumindest will man seinen Interviews Glauben schenken, hat er versucht bereits hier aufzuzeigen, wie sich ein neuer Typus, Machttypus etabliert, nämlich der liberalen Gouvernementalität. Bedeutet, also er verwendet das Wort dort zwar nicht, später tut das sozusagen, dass das die ersten Zeichen sind, bedeutet nichts anderes als, dass die Bevölkerung plötzlich in den Blickpunkt kommt, in den Blickpunkt des Regierens. Bevölkerung, Territorium und Sicherheit, diese drei Komponenten, wenn Sie so wollen, die auf eine bestimmte Art und Weise regiert werden, nämlich so, dass Zirkulation von Waren, wenn Sie so wollen, der Markt, die Zirkulation von Waren, von Menschen, also eine Handelsgesellschaft ermöglicht wird. Das heißt, wir haben hier Bildung oder Schulwesen, das sich etabliert vor dem Hintergrund, dass die Idee der Bevölkerung aufkommt. Wir hatten vorher die Untertanen, jetzt sehr vereinfacht dargestellt, jetzt haben wir plötzlich eine Bevölkerung, die Bedürfnisse hat, die ein Subjekt und zugleich ein Objekt des Regierens ist.
Also ich möchte ein bisschen verlangsamen und noch einen Schritt zurück machen, weil was wir jetzt ganz instinktiv getan haben, ist von einer aktuellen gesellschaftspolitisch brisanten Situationen in den Schulen haben wir einen großen Schritt nach hinten in die Geschichte gemacht und betrachten die Sache jetzt sowohl historisch als auch struktural, was ja viel allgemeiner ist. Nicht? Das hat jetzt nichts mit Schulen zu tun, sondern wenn man das Buch ansieht, ist die Schule ja das letzte Kapitel, mehr oder weniger. Vorher gibt es Überlegungen darüber, wie das zum Beispiel zu Beginn der Neuzeit sich herauskristallisiert. Also diese Bemerkungen hängen ja zusammen mit politischer Ökonomie, mit Volkswirtschaftslehre, mit den neuen Wissenschaften der mathematischen Erfassung, Statistik und so, wie du sagst. Ich will jetzt was beitragen dazu, dass man hier die Brücke macht.
Nein, ich wollte die Brücke gerade legen. Ich wollte erklären, dass man die gegenwärtigen Vorgänge nicht verstehen kann oder das, was man unter neoliberale Gouvernementalität versteht, wenn man es nicht unterscheiden kann von der liberalen. Weil das, und auf den Punkt wollte ich jetzt gerade hinaus, die liberale Gouvernementalität bezeichnet Foucault als in die Krise geraten in den 70er Jahren. Was wir alle kennen, das unter dem Phänomen Neoliberalismus sozusagen beginnt oder Krise des Postfordismus, also eine Krisensituation, oft bezeichnet wird. Die neoliberale Gouvernementalität will nicht mehr die Zirkulation oder den Handel ermöglichen, sondern Wettbewerb. Und wenn ich diesen Einschnitt habe, also wenn ich weiß jetzt, dass die Schulen nicht mehr kleine Händler sozusagen erziehen sollen, die Waren kaufen oder Konsumenten werden sollen, sondern wenn Schulen plötzlich kleine Unternehmer bilden müssen und ausbilden müssen, vor dem Hintergrund bekommt die Vereinbarungskultur für mich eine schlüssige, ist das schlüssige Ergebnis einer Veränderung der gesellschaftlichen Situation.
Jetzt also müssten wir was nachtragen, wieso kommt die liberale Gouvernementalität in die Krise? Die würde, wenn ich das aufnehme, darin bestehen, dass der Staat sich für verpflichtet erachtet, bestimmte Basics, auf denen die Wirtschaft aufbaut, bereitzustellen. Also Krankenhäuser, Sozialversorgung, Verkehrswesen, Steuerincentives und solche Dinge, die würden vom Staat geregelt, um das Wirtschaftsleben anzutreiben. Und das kommt in die Krise.
Es wird konstatiert, es finden Entscheidungen statt, die uns signalisieren, dass der Staat hierfür keine Zuständigkeit mehr hat. Schulwesen merkt man es am deutlichsten sicherlich, Rückzug des Staates und Entlassung in die Autonomie mit dem Verweis der besseren Schulen, die sich besser verwalten, besser managen können, wenn man ihnen die Entscheidungen überlässt.
Also
ähnliche Argumentation in der Krankenversorgung.
Die Analogie ist, sagen wir, bei den Eisenbahnen. Früher war es so, die Post und die Bahn waren Strukturerfordernisse, auf denen die Wirtschaft aufbaut. Der Staat ist schlecht, sagt man, schlecht im Wirtschaften und so, muss das abstoßen und es sollen sich die verschiedenen Privatvereine und sozusagen private Finanziers wettbewerbsmäßig darum kümmern, dass die Bahn besser geht und das Ganze abgebildet auf das Bildungswesen gibt die Schulen als solche Kleinunternehmer. Ne?
Also das ist der Verweis auf diese Art und Weise, wie Foucault bestimmte Strukturen in der Vergangenheit festmacht, um bestimmtes, was jetzt zu seinen Lebenszeiten passiert ist, zu erklären. Ähnlich bin ich im Rahmen des Buches vorgegangen, sich anzuschauen, inwiefern konnten sich das, was Deleuze später Einschließungen oder diese Institutionen etablieren, Schule, Universitäten, Betrieb, Fabriken, die einem bestimmten Wandel mittlerweile unterworfen sind. Das kann man durchdeklinieren durch alle Institutionen durch. Die Schule ist ja nur das Paradebeispiel. Ähnlich verhält es sich mit den Fabriken, die zu Betrieben, zumindest in unserer westlichen Welt, zu Betrieben geworden sind, die keine Besitzer mehr kennen, sondern nur mehr Geschäftsführer, wie das auch Deleuze so schön auf den Punkt bringt. Sie haben den globalen Wandel, sie haben den globalen Wettbewerb, der den Staat, den Nationalstaat, der ja nicht obsolet wird, so weit würde ich nicht gehen, aber der aus bestimmten Steuerungsaufgaben sich zurückzieht. Also dieses möglichst nicht zu regieren wäre sozusagen die Botschaft der neoliberalen Gouvernementalität. Das heißt, ein Setting zu ermöglichen, das mir keinen Eingriff mehr, also das keinen Eingriff mehr benötigt.
Gleichzeitig habe ich in Erinnerung, heute im Morgenjournal spricht unser Bundeskanzler davon, dass die Regierungsklausur sich jetzt endlich damit beschäftigen wird, dass das Zweiklassengesundheitswesen aufgehoben wird. Das ist die Spannung, über die wir in der nächsten Pause nachdenken.
von der Vereinbarungskultur ausgehen als ein Ausdruck der neoliberalen Gouvernementalität, dann dürfen wir nicht außer Acht lassen, dass es vor allem darum geht, wie schon erwähnt, nicht zu regieren. Und das bringt mit sich, dass es nicht nur darum geht, Menschen zu führen, sondern dass Menschen sich möglichst selbst führen, wenn wir mit diesem Konzept versuchen, die Dinge zu analysieren. Und zur Frage der Veränderungen in Institutionen wie auch des Krankenwesens ergibt sich daraus selbstverständlich der Schluss, dass man möglichst nicht das Krankensystem belastet und möglichst selbst dafür sorgt, dass man möglichst lang gesund bleibt. Und will man den Schlagwörtern glauben, dann muss man möglichst gesund sterben. Wie sich das ausgeht, weiß ich ja nicht, aber so, es impliziert ein wenig so diese Verantwortung. Wir sind selbst verantwortlich dafür, wie unser Krankenwesen und die Krankenleistungen verteilt werden. Und die letzten Kampagnen, Anti-Rauch-Kampagnen oder Krebsgeschichten, die so absolut an die individuelle Vorsorge und individuelle Verantwortung appellieren, sind ja auch ein Ausdruck dieser Verschiebung der Verantwortung auf das Individuum. Also so wie in den Schulen sich die Kinder am besten verpflichten, auch noch in der Freizeit für die Schule, also in ihrer freien Zeit und in ihrem Privatleben für die Schule zu vereinbaren, dass sie noch Geschichten lesen, die sie weiterbilden, so müssen wir sozusagen vereinbaren, dass wir möglichst auf unseren Körper achten für die Gesellschaft. Also diese individuelle Vereinbarung gegenüber der Institution oder gegenüber der Gesellschaft, der ich es schuldig bin, möglichst fit, möglichst gesund und ja, möglichst wettbewerbsfähig zu bleiben. All diese Dinge laufen letztendlich darauf ab.
Ich spiele jetzt mal ein bisschen den Advocatus Diaboli. Im Zusammenhang mit dem Gesundheitswesen ist es auch eine Tatsache, dass in dem Maße, in dem Leute die Rettung rufen können und gratis ins Spital transportiert werden, es ein Faktum ist, dass viele Leute einmal die Woche die Rettung holen und dann ins Spital sich führen lassen und dort ankommen, also in Bereichen, die ich kenne, dort ankommen und dann sich feststellt, sich herausstellt, dass sie nicht wirklich etwas haben. Also das nur ist jetzt ein krasses Beispiel für Dinge, die man auch mit dazu sehen muss im Gesamtsystem. Nicht? Also mir ist schon vollkommen bewusst, dass dieses sozusagen Leute, die nicht dem Top-Gesundheitsideal entsprechen, zu Opfern zu machen und sie mit einem schlechten Gewissen auszustatten, dass das ein großes Problem ist. Es gibt aber auf der anderen Seite gibt es auch die Bewegung, dass wenn einmal etwas da ist, es ausgenützt wird. Ich meine, jeder weiß, wenn er oder sie 100 Handouts gratis verteilt, dann nimmt jeder das Handout und wirft es dann recht bald wieder weg. Wenn das Handout 50 Cent kostet, dann schaut das anders aus und es ist die Wahrscheinlichkeit nicht gering, dass die Leute, die das Handout unter diesen Bestimmungen nehmen, sich was dabei denken, während die anderen sich nichts dabei denken. Das ist mir, darum sage ich, das ist eine Advocatus Diaboli-Situation. Ich nenne es nur deswegen, weil mir da eine gewisse Plausibilität zu bestehen scheint für das Argument, dass man das einfach nicht mehr durchschauen kann. Also die komplizierten Abläufe, wer aus welchen Motiven was ausnützt, was er braucht oder was er nicht braucht, alle diese Sachen, die sind nicht mehr von einer Zentrale her einsichtig. Mhm. Ich glaube, das ist der Punkt, mit dem man sich beschäftigen muss. Dass man jetzt zum Beispiel sagen kann, also bei der Krankenversicherung ist ein gutes Beispiel, dass man dass es gute Gründe gibt dafür, für alle Leute Krankenversicherung vorzusehen und das nicht zu kontrollieren, weil es nicht zu kontrollieren ist billiger, als die ganzen Kontrollen durchzuführen. Das heißt, die Transaction Costs, wenn man es ökonomisch sagt, sind so hoch, dass sie eigentlich gegen den Zweck der Kontrolle sind. Also das will ich ja gar nicht leugnen. Aber die Krise der liberalen Gouvernementalität ist mir an dieser Stelle schon ein bisschen einsichtig. Gut,
ich habe jetzt, also ich habe jetzt keine Untersuchungen zum Missbrauch im Krankenwesen gemacht, werde das auch nicht tun. Also bös zurückgespielt oder formuliert, könnte ich genauso sagen, hier hast du deine Widerstandsformen, die früher noch möglich waren. Nein, aber im Ernst, ich finde es spannend, diese Art der, wie soll ich das jetzt nennen, diese Art der Verschiebung von einer, ich sag's einmal, von einem System, in dem Krankheit sozusagen behandelt wurde, zu einem Vorsorgesystem. Also wir sind jetzt schon so beschäftigt damit, Präventivhandlungen zu setzen, dass eigentlich, also am liebsten würden wir überhaupt die Ebene der Ärzte und Krankengeschichten ausblenden, weil wenn ich fit genug bin, brauche ich sie ja nicht. Jetzt gibt es ganz witzige und zum Teil auch tragische und schlimme Kampagnen zur Fitness der Bevölkerung. Also wir leben in einem Land, in dem nun einmal es zwar nicht so schlimm ist wie in Finnland, was den körperlichen Status betrifft. Also Finnland ist berühmt für das tolle Bildungssystem. Weniger berühmt ist es, dass es auf eine Katastrophe zuläuft, was die körperliche Verfasstheit der Bevölkerung dort,
weil
sie so ungesund sich ernähren. Und also das wird sozusagen als das Top-Thema von zum Teil Bildungswissenschaftlerinnen aus Finnland thematisiert, dass man hier unbedingt im Erziehungswesen was tun muss. Das ist nur so ein Nebenschwenk. Gleichzeitig also gibt es diese Kampagnen in Österreich, die zum Teil sehr makaber sind, wo man, also Fitmachmit war etwa irgendwann mal so eine Kampagne, 2004 glaube ich, wo, wenn ich mich nicht entsinne, insgesamt die Kilo, die abgenommen wurden, als Care-Pakete nach Afrika geschickt wurden. Also das bekommt schon einen furchtbaren, zynischen, grauslichen...
Das könnte ja eine Kunstaktion sein.
Touch, das war keine Kunstaktion. Das war, würde ich sagen, neoliberale Gouvernementalität. Das kann man nachlesen. Am Top ihrer Zeit. Was ich eher damit sagen will, ist, gleichzeitig gibt es Untersuchungen, wonach genau diese Fitnesskampagnen und die Folgen der Fitness auch Kosten verursachen im Gesundheitssystem, Verletzungen im Sport und so weiter und so fort. Was mich daran interessiert, ist das Faktum, dass plötzlich ab einem bestimmten Zeitpunkt es nicht mehr so in ist, also auch im intellektuellen linken Kontext beispielsweise, nur mehr irgendwo zu sitzen, zu rauchen und zu trinken, sondern sich auch dort sportlich zu betätigen, als sozusagen als angesagte Sache gilt. Und das hat etwas zu tun mit veränderten gesellschaftlichen Situationen, glaube ich. Nur also als so ein griffiges Beispiel.
Eine Frage drängt sich mir auf in dem Zusammenhang, weil du schon mehrfach jetzt auch gesagt hast, es geht auf die Verantwortung der Einzelnen und das Individuum muss sich konstituieren, muss auf sich achten. Wo kommen diese Individuen her? In der Wiege ist man ja noch nicht wirklich ein Individuum. In der Regel ist es ja in unserer Geschichte so gewesen, dass unter ganz bestimmten Umständen in einem hoffnungslos veralteten, möglicherweise Erziehungssystem, Individuen produziert worden sind, denen man jetzt die Aufgabe gibt, achte auf dich. Was ist eigentlich, wenn die Bedingungen, unter denen bisher Individuen entstanden sind, und schließlich haben wir den Begriff aus der Geschichte, wenn diese Bedingungen wegbröseln, wenn man also sozusagen Gruppen hat, die nicht diese Art von Selbsterfahrung, Selbstabgrenzung, Wertorientierung und alles das haben, die sich, wenn sie guter Laune sind, miteinander was ausmachen können, aber nicht gebunden sind, daran, sich daran zu halten oder sowas ähnliches. Wie kommt denn da wieder ein Individuum zustande? Das ist ja nichts Naturgegebenes.
Naja, mit Foucault gesprochen, insofern schon, weil die Entstehung der liberalen Gouvernementalität kann auch sozusagen als kann nicht ohne Subjektivierungsformen gedacht werden. Also das, was Rousseau so hübsch sagte, von der Wiege bis zur Bahre, befindet sich der Mensch nicht mehr im Naturzustand, sondern wird von dieser bösen und bedrohlichen Zivilisation zurechtgemacht. Also das Beispiel fängt tatsächlich an mit der Wiege, wo es dieses Wickeln früher gab, wo sie sozusagen körperlich auch zurechtgemacht werden. In der neoliberalen Gouvernementalität schließt das nahtlos an. Wir haben die pränatale Diagnostik, die schon bereits mit der Vorsorge beginnt, bevor Menschen überhaupt auf die Welt kommen, werden sie schon untersucht, wie fit sie sind und ob man nicht schon vorsorgemäßig eingreifen kann. Also so hilfreich es ist, so hoch ist auch der Druck. Da gibt's andere, die mehr als genug dazu geforscht haben, was das für eine Bedeutung hat, diese Verantwortung, die Mütter übernehmen müssen für dieses Kind, das noch nicht mal geboren ist, hier bereits Gesundheitsvorsorge zu leisten.
Ich meine, du hast in deiner Antwort jetzt zwei Motive zusammengenommen, die für mich vielleicht nicht so selbstverständlich zusammen sind. Das eine sind eben Techniken, Techniken des Wickelns, Techniken des Umgehens mit Besteck, Techniken des Kniens, Betens, Techniken des Straßenverkehrs, was weiß ich. Das ist also etwas, was man auch eintrainieren kann und was gewisse Gesellschaften in unterschiedlichen Modifizierungen halt jeweils machen. Das Zweite ist aber, dass das ja was mit Bewusstsein, Persönlichkeit, Selbstachtung, Selbstschätzung zu tun hat. Und das ist ja was anderes. Also es gibt natürlich den sekundären Effekt, wenn ich es mal von dort her aufnehme, dass wenn ich mir eine Krawatte umbinde oder wenn ich weiß, anders als die Burgenländer, wie ich mit Messer und Gabel essen soll, dass das auch auf mein Selbstwertgefühl eine Auswirkung hat. Aber ich kriege ja das Selbstwertgefühl nicht einfach dadurch, dass ich bestimmte Techniken lerne. Also für meinen Begriff ist Selbstwertgefühl etwas, was in einem Moralsystem verankert ist, in einem Einschätzung- und wechselseitigen Zustimmungsbereich und der aber dieser, sozusagen diese Stabilität, die damit notwendig ist, diese Stabilität wird ja eigentlich doch von den Vereinbarungen vorausgesetzt. Weil wer sagt mir, wenn ich auf Vereinbarungen mich einlasse, das hast du auch schon gesagt, schreibst du ja auch im Buch, wer sagt mir, was passiert, wenn ich mich nicht danach halte oder wenn eine Ausnahme erscheint, wonach orientiere ich mich, wenn ich mich auf etwas festgelegt habe und plötzlich bricht ein Unglück aus und ich mache was anderes. Das muss ja alles sozusagen eingebettet sein in Wertsysteme, die nicht von den Vereinbarungen so direkt abhängen.
Ja, nicht ohne Zufall hast du jetzt, glaube ich, was hast du gemeint, Naturkatastrophe oder erwähnt? Weil immer dann, also diese Beispiele kommen ja immer dann, wenn es so etwas wie den gesellschaftlichen Rahmen nicht gibt. Hm? Das waren ja die Vertragstheoretiker, also die Vertragstheorien waren ja so ein Versuch, sein Commitment, wenn ich das jetzt so formulieren darf, einzugehen. Nehmen wir einmal, es gibt den Naturzustand und es gibt ihn nicht, diese fiktive Idee eines Vertrages, an dem wir uns alle halten. Das würde Foucault absolut und überhaupt in die liberale Gouvernementalität, also zumindest habe ich das versucht aufzuzeigen, in Einklang sehen mit. Wir verpflichten uns zwecks Überleben, zwecks Produktivität, wie auch immer wir das nennen, uns darauf einzulassen, auf diese Commitments. Nun gibt es aber in diesem Zusammenhang immer noch die Autoritäten, die sozusagen Vergehen oder Bestrafungen ahnden, also Vergehen ahnden, Bestrafungen, also diese klassische Trennung Exekutive, Legislative. Das Spannende an der Vereinbarungskultur ist, dass es zunehmend sozusagen in das Individuum hinein selbst hineingetragen wird, wenn ich so sagen darf. Es gibt dann keine Autoritäten mehr, die das einklangen, sondern wir selbst kümmern uns darum, dass wir das ja einhalten.
Es wäre ja das Finden des Steins der Weisen.
Stein der Weisen, ja. Ich glaube, das ist das Verlockende an der Vereinbarungskultur und weshalb es für so viele Menschen und Institutionen natürlich als ein taugliches Mittel erscheint. Was aber immer noch nicht geklärt ist, wie umgehen mit dieser Ungleichheit. Die Vereinbarungskultur lebt ja von einer, also die Idee des Vereinbarens lebt ja davon, dass es sich dabei um gleiche Partner handelt. Und das stimmt ja nicht. Ja? Also das ist so wie wenn bei Betriebsvereinbarungen, wenn die Betriebsräte plötzlich als Co-Manager auftauchen, wie das Wort Co schon nahelegt, das ist so wie mit Co-Piloten, die bleiben Co-Piloten und nicht Piloten. Steuern tut hier wer anderer.
Also wenn wir es von der Schule deswegen glaub ich's auf die Hochschule, nicht. Wenn wir es von der Schule auf die Hochschule hinauf erheben, wo das Ganze ja ausgesprochen greifbar ist im Moment, in der Hochschule gibt es Beschäftigungsformen, die sind durch Pragmatisierung bis ans Ende des Lebens, beziehungsweise zumindest unbefristet gebunden. Dann gibt es andere Beschäftigungsformen, die mit zum Auftrag der Universität gehören, ganz wesentlich. Also eine Universität, die nicht die Möglichkeit gibt, für Leute zu lernen, sich zu profilieren, hineinzukommen in den Bereich. Und am Anfang ist man eben noch nicht fixiert, ist keine Hochschule mehr. Das heißt, ein wesentlicher Faktor der Universität sind die jüngeren Forscher und Forscherinnen, die sich qualifizieren. Auf die zu verzichten wäre lächerlich. Das wäre dann sozusagen ein Brain Trust irgendwo in einer Elite-Vereinbarung. Und das heißt, die braucht man und gleichzeitig unter dem Stichwort der Vereinbarungskultur sind das diejenigen, denen der schwarze Peter, wenn ich so sagen will, zugespielt wird, zu sagen, ihr müsst euch selber qualifizieren. Wir machen mit euch aus, dass ihr euch qualifiziert und gleichzeitig können aber die Entscheidungen, die dann im Krisenfall bei zu geringen Stellen und so weiter gemacht werden, die können ja nicht mehr legitimiert werden durch die Vereinbarung. Das heißt, da gibt es dann einen externen Einfluss in jedem Fall, der eigentlich dem ganzen Reden von Vereinbarung Hohn spricht.
Ja, ich glaube, das ist noch viel dramatischer. Also, dass sich an der Uni fast alle übervorteilt fühlen im Rahmen dieser Vereinbarungskultur. Also, ob sie, glaube ich, mit Dekanen oder Rektoren sprechen oder Institutsvorständen, in der Regel die Männer, werden Sie von allen hören, dass Sie dem Druck der Leistungs- oder Zielvereinbarungen oder Jahresgespräche ausgesetzt sind. Ich glaube, am krassesten und am deutlichsten wird der Hohn deutlich, der im Rahmen dieser neuen Qualifikationsvereinbarungen, das hätte ich mir nicht mal träumen lassen, wie ich das Buch geschrieben habe, dass es so weit kommen wird, dass einmal junge Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, bevor sie sozusagen die Aussicht auf eine Anstellung bekommen, eine Qualifikationsvereinbarung unterschreiben müssen, in der sie, ich weiß nicht was, alles versprechen, von Drittmittelakquirierung bis zu, ich weiß nicht, Monographien und was weiß ich alles, innerhalb von 3 Jahren, die dann erst evaluiert werden. Jetzt könnte man sagen, ist fein, Kontrolle, Anreiz, dagegen ist ja nichts zu sagen, ist denn ihr Job. Der Punkt ist der Zeitpunkt der Vereinbarung. Die Vereinbarung wird geschlossen in dem Moment, in dem Sie weder den Job haben, noch eine Aussicht darauf, woanders unterzukommen. Also es wird sozusagen, das Fiese daran ist, sozusagen der Moment, in dem man sich auf so eine Vereinbarung einlässt, die ist ja nicht freiwillig. Auf das wollte ich hinaus. Das passiert ja nicht freiwillig, sondern man ist unter Druck. Will man den Job, muss man das unterschreiben.
Also die Beschreibung stimmt ja nicht ganz. Man hat nicht den Job in Zukunft, aber man hat einen Teil zeitweisen Job und in diesem zeitweisen Job schließt man die Vereinbarung ab. Wenn man in der Lage ist, die Vereinbarung abzuschließen, heißt das, für die nächsten 5 Jahre erwarte ich von dir das und das. Also diese 5 Jahre kriegt man ja bezahlt oder 3 Jahre oder was immer es sind.
Zuerst wird die Qualifikationsvereinbarung unterschrieben, dann gibt es den Job. Das ist der Punkt. Bei den gerade auslaufenden Verträgen. Der Punkt ist der Druck. Die Drucksituation. Also wir gehen von einer Partnerschaftssituation, die auf Freiwilligkeit beruht und das ist sie nicht. Also wenn Sie mit Dekanen, Rektoren reden, werden die ähnlich argumentieren. Es ist keine partnerschaftliche Situation.
Ich kann dem völlig zustimmen, sehe ich auch so. Was ist, wenn man dazu sagt, die ehrlichere Art und Weise ist zu sagen, weißt du was, du hast jetzt 3 Jahre Zeit, du kannst irgendwas tun. In 3 Jahren wird es eine Kommission geben, die wird sich anschauen, was du getan hast, und dann wird sie dir sagen, ja oder nein. Ist das kein Druck? Ich meine, es ist eine andere Art von Druck. Das ist die alte Form. Das ist das, was früher passiert ist. Nicht?
Ich glaube, das ist eine unterschiedliche Argumentationsebene. Ich will nur darauf hinweisen, dass es so getan wird, als wenn wir lauter glückliche, vereinbarende Partner, Partnerinnen hätten, die das endlich in die Hand nehmen, selbst auch und sozusagen und hier auch Verantwortung übernehmen. Dagegen ist nichts zu sagen. Der Punkt ist, dass es immer aus Situation, also derzeit sieht es so aus, wie wenn die Vereinbarungskultur eben genau in jenen Situationen zum Tragen kommt, wo es nicht anders weitergeht.
Also
das ist der, völlig, das wollte ich
und das,
hinaus.
Und sie kommt eben nicht zum Tragen, sondern es ist Kosmetik, es ist Rhetorik, die dazu dient, möglichst Widerstandspotenzial abzublocken, würde ich mal sagen.
Aber zugleich sind es Vereinbarungen, die geschlossen werden individuell und die dann sozusagen, also es ist nicht nur Kosmetik, da werden tatsächlich Verpflichtungen eingegangen, die an sich zum Teil nicht zumutbar sind, weil ich kenne es nur von Kolleginnen, die solche Qualifikationsvereinbarungen unterschreiben mussten. Ich bin in der glücklichen Lage, das noch nicht tun zu müssen. Ich habe hier noch Zeit, aber es gibt tatsächlich Entwürfe, wonach Dinge unterschrieben werden müssen, die ich selbst als Individuum nicht beeinflussen kann. Ich weiß nicht, ob mein Artikel in einer bestimmten reviewten Zeitung reinkommt oder nicht. Das kann ich nicht garantieren. Und sozusagen die Situation, das, was ich spannend fand, ist im Zusammenhang mit Institutionen und Bildung heute, ist eben darauf aufmerksam zu machen, dass Bildung heute vielleicht bedeuten könnte, zu wissen, wann man in dieser Position ist, diese Vereinbarung nicht einhalten zu müssen. Weil dass man sie eingehen muss, ich glaube, darüber machen sich die meisten keine Illusionen mehr.
Also
das wäre sozusagen möglicherweise verstehe. Das, was
dann doch nicht eine Verweigerung des Themas, sondern ein Beitrag zu dem Thema gewesen ist.
Vereinbaren lernen.
Ja. Ich möchte zu dem, was du vorher gesagt hast, noch etwas sagen, weil mir das jetzt deutlicher wird. In der früheren Art und Weise mit dem umzugehen, hatte ich keinen Zugriff darauf, wer in 3 Jahren die Kommission zusammensetzen wird, die über mich entscheidet. Mhm. Das heißt, ins Leere oder ins Dunkle bin ich sowieso gegangen.
Genau.
Die Besonderheit der gegenwärtigen Situation ist, dass ich mich für
selbst.
Etwas selbst verpflichten muss, worauf ich keinen Einfluss habe. Und das ist hinterhältig,
das ist gemein und ermöglicht aber den Wettbewerb, weil das tun wir ja alle.
Das waren für heute die philosophischen Brocken. Ich bedanke mich bei Agnieszka Czierz-Bicka.
Ich danke für die Einladung.
Und noch eine schöne Woche.
Load up my guns and bring your friends. It's fun to lose and to pretend. She's overboard, she's self-assured. Oh no, I know a dirty word. Hello, 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 how low. Hello, 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 how low. With the lights out, less dangerous. Here we are now, entertain us. I feel stupid. Contagious, here we are now. Entertain us, a mulatto, an albino, a mosquito, my libido, yeah. I'm worse at what I do best, and for this gift I do feel blessed. And our little group has always been and always will until the end. Hello, 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 how low. here we are now. Entertain us, I feel stupid, contagious, here we are now. Entertain us, a mulatto, an albino, a mosquito, my libido.